Heute zu Gast im Be Proud Podcast einen Menschen, ja, den ich kennen, aber auch sehr, sehr schätzen lernen durfte. Und zwar spreche ich heute mit Lena Schaumann, Geschäftsführerin von Interliving Schaumann aus Kassel. Ja, wir sprechen über ihren Werdegang, bis sie sich entschieden hat, in den familiären Betrieb einzusteigen, aber wie sie auch für sich entschlossen hat, dass eine andere oder eine weiterentwickelte Kultur mit ins Haus, mit in die Nachfolge einziehen und eintreten soll. Wir durften sie begleiten, sind seit ungefähr 1,5 Jahre an Bord bei Interliving Schaumann und hört rein, spannender Podcast. Wir nehmen euch mit in dieses Projekt mit Höhen und Tiefen, mit Rückschlägen, aber eben auch mit den großen Meilensteinen, die es am Ende des Tages zu einem erfolgreichen Projekt gemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und natürlich viel, viel Spaß auch mit Lena, die auch hier wieder ihre volle Energie und ihre Power zum Besten gibt.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Lena, guten Morgen.
Guten Morgen, Marco.
Ich sitze ja hier heute in der Smile Hochburg. Ich habe schon im Intro etwas gehört, um was es heute geht. Wir sprechen mit Lena Schaumann von Interliving Schaumann. Musste ich lernen, Interliving Schaumann, ganz, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir sprechen heute über dich, über die Kultur, die du ins Unternehmen hast einziehen lassen oder wo du mittendrin bist, sage ich jetzt mal. Vielleicht aber trotzdem ganz kurz für die Hörer, die dich nicht hören. Wer bist du? Wo kommst du her? Was war so bisher dein Weg?
Ja.
Grob gesagt.
Gerne. Ich unterbrich mich, wenn ich jetzt zu ausschweifend werde. Also genau, mein Name ist Lena Schaumann. Ich komme aus dem schönen Kassel, also aus dem Herzen Deutschlands. Ich glaube, das hat schon mal jemand im Podcast gesagt, als es irgendwie um Hessen ging. Aber egal, es ist das Herz Deutschlands. Und ich bin als Unternehmertochter aufgewachsen. Mein Vater führt heute auch noch, aber mittlerweile mit mir und meinem Bruder unser Familienunternehmen in dritter Generation. Ich bin die vierte Generation und somit bin ich im Prinzip mit Möbeln aufgewachsen, musste teilweise mal so Strafjobs für eine 5 in Mathe im Möbelhaus machen. Das waren auf jeden Fall nicht die schönsten Jobs, zum Beispiel kleine Weihnachtsmänner auszeichnen oder also Dinge, auf die wirklich keiner Lust hat. Und somit wollte ich nie ins Möbelhaus, habe mich deswegen nach dem Abi entschieden, erst mal eine Bankausbildung zu machen. Ich war schon immer so ein Praktiker und Theorie war einfach nicht so mein Thema. Gleichwohl wusste ich irgendwie, nee, Mensch, studieren musste, willst du auch irgendwie, zumindest ein Bachelor. Aber dann war erstmal irgendwie die Bankausbildung so ein guter Mittelweg. Und danach habe ich studiert an der WHU in Fallender, eine sehr unternehmerlastige Universität. Heute bin ich da natürlich froh drüber, weil in diesen 3 Jahren habe ich natürlich irgendwie so dann doch noch sehr stark erkannt, dass dieses Unternehmergehen in mir ist und dass ich da eigentlich mega Lust drauf habe. Habe mich aber dann noch lange gewehrt, gegen den Gedanken, ins Familienunternehmen zu gehen, weil ich einfach gedacht habe, das ist ja die Bühne von meinem Papa. Und da habe ich nicht gesehen, dass ich da meine Fußstapfen sozusagen reinbringen kann und hatte aber auch die Anforderung an mich, dass ich eben irgendwie auch was Eigenes erschaffen will und jetzt nicht in Anführungsstrichen nur das weitermachen, was Papa gemacht hat, was an sich schon eine Riesenleistung gewesen wäre. Aber das wäre für mich... Das war für mich immer so meine Angst. Mhm. Und dann hatten Papa und ich immer so den Deal, dass ich es mir zumindest mal anschaue. Also er hat immer gesagt, es ist deine Entscheidung, ob du kommst oder nicht, aber gib ihm doch wenigstens eine Chance und schau es dir mal an. Also habe ich gedacht, ich mache das ganz schlau. Zwischen Bachelor und Master mache ich so ein Gap Year, gehe ein halbes Jahr ins Unternehmen und ein halbes Jahr gehe ich reisen. Und dann mache ich meinen Master. Ich war eingeschrieben, ich habe den Master nie gemacht. Ich war zum Glück noch reisen. Das war mit meinem Bruder damals verabredet. Die Flüge waren gebucht und der hat dann auch gesagt, Lena, die Zeit haben wir jetzt einmal. Wir haben das jetzt gebucht, du kommst jetzt mit. Also der hat mich dann wirklich quasi wieder rausgerissen, wo ich ihm heute dankbar für bin. Und habe dann aber entschieden, es war zwar schön im Familienunternehmen und ja, mein Herz schlägt für Möbel und es schlägt auch für Schaumann, aber ich muss noch was anderes machen und habe dann, als ich eben auch von dieser Reise wiederkam, Lumizil gegründet, einen Online-Shop für, angefangen mit Lampen, später auch für andere Wohneinrichtungen. Natürlich hatte das schon diese Verbindung. Bin nach Berlin gegangen. Warum Berlin? Da saßen einfach die Business Angels, die damals mit in Lumizil investiert haben. Mein Papa war auch ein Investor. Und so habe ich 4 Jahre im Prinzip Möbel-Online-Shopping gelernt und von der Pike auf alles aufgebaut um dann nach 4 Jahren oder 5 Jahren waren es, glaube ich, fast, zu sagen, hey, jetzt habe ich ein Wissen, was ich mit ins Unternehmen bringe, was dann quasi eine Rechtfertigung hat, dass ich hier bin, nicht nur, weil ich Tochter von Hermann Schaumann bin. Das war für mich und mein Ego offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und ich hatte dann plötzlich eine Vision für Schaumann, die ich eben vorher nicht hatte, weil es vorher war es für mich eben das Möbelhaus von meinem Papa. Und mit diesem Online-Wissen und dem Thema Digitalisierung und natürlich auch neue Arbeitsweisen aus Berlin und alles, was man da so mitnimmt aus dieser anderen Welt, war dann plötzlich für mich so die Vision da. Und dann ging es relativ schnell, dass ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich will das machen. Und ich will das jetzt machen und nicht erst in 5 Jahren. Ja, und so bin ich heute bei Möbel Schaumann in 4. Generation, in der bin auch Geschäftsführerin seit 1,5 Jahren ungefähr. Und ja, du hast es gerade angesprochen, eins meiner ersten großen Projekte war so der Smile-Prozess, über den wir ja sicher gleich noch reden werden.
Genau, also du kommst dann zurück und dann wirklich ganz auch mit vollem Bewusstsein zurück ins Haus. Und wir haben uns dann kennengelernt, also den Prozess durften ja wir begleiten. Sind jetzt ungefähr 1,5 Jahre im Haus. Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im
März. Ich glaube, es war so März, April.
Es müsste März gewesen, also fast 2 Jahre jetzt dann schon Teil deiner Geschichte, was ganz spannend ist. Thema Kultur. Warum war damals für dich klar, dass hier was in dem Haus passieren muss? Also im Kulturchange oder wie soll ich sagen, in der Weiterentwicklung, in der Transformation vielleicht eben für die nächste Generation. Also wann war für dich klar, irgendwas muss ich tun?
Für mich war das recht früh klar. Also eigentlich, auch als ich Lumizil gemacht habe, war ich natürlich oft hier, habe viel mitbekommen und habe auch teilweise schon Aufgaben für Schaumann gemacht. Sei es irgendwie dann, wir haben dann das Online-Marketing aufgebaut für Schaumann, haben dann irgendwie auch das ganze Marketing übernommen und es war so ein bisschen schleichend. Und in dem ganzen Prozess war mir schon klar, es muss sich was verändern. Zum einen, ehrlich gesagt, ganz egoistisch, damit ich in dieser Firma langfristig glücklich sein kann, weil ich mir das eben in den Strukturen, wie es war, nicht vorstellen konnte. Zum anderen, weil ich eben glaube, ich habe hier ein extrem solides und stabiles Business von meinem Papa oder bekomme ich gerade übergeben. Ja, ja, das ist natürlich großartig. Ja. Ich weiß, dass das nicht überhaupt nicht jeder hat. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssätze, alles, was uns hier hingebracht hat, wird uns nicht dorthin bringen. Und wir wollen aber dorthin, weil meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Möbel Schaumann auch in 30 Jahren, mein Papa hat es jetzt 30 Jahre gemacht, immer noch so erfolgreich ist wie heute. Und ich bin einfach der Überzeugung, das werden wir nicht sein, wenn wir alles so machen wie heute, auch wenn das für heute alles gut und richtig war. Aber wir müssen weiterdenken. Und ich glaube einfach, dieses Ganze, alles, was uns gerade bewegt, erfordert uns sehr, sehr viel Flexibilität ab. Die Flexibilität müssen wir erstmal hier reinbringen. Und ja, wir waren oder sind auch noch, ich meine, wir sind in dem Wandel hierarchisch geprägt. Also das ist einfach noch, klar, mein Papa hat hier angefangen, da waren, als er die Firma übernommen hat von meinen Großeltern, waren es 20 Mitarbeiter und davon waren es 11 Tanten, Onkeln, Schwestern, Brüder, weiß der Himmel was. Und eben nur ganz wenig Angestellte. Da hat er noch alles entschieden. Und es musste ja auch ein Stück weit so sein. Ja, ja. Und dann ist die Firma gewachsen und gewachsen und er hat ja auch noch weitere Möbelhäuser übernommen. Also er übergibt mir die Firma jetzt mit ungefähr 140 Mitarbeitern. Also riesen Wachstum hingelegt. Aber die Strukturen sind dann manchmal eben für die Größe vielleicht aus meiner reinen Sichtweise nicht nachgewachsen. Also ich habe das so gesehen, dass eben noch immer sehr, sehr viele Entscheidungen über den Tisch meines Papas gehen, dass viele Leute gar nicht so gelernt hatten, eigene Entscheidungen zu treffen und das auch tatsächlich angstbehaftet war. Also so, wenn ich die Entscheidung nicht treffe, wenn es dann falsch ist, bin ich ja auch nicht schuld. Ne? So dieses Mindset, ganz viel so eine Kultur von ich zeige mit dem Finger auf andere. Also es gab hier leider ganz viele Leute, die gesagt haben, mal ganz überspitzt gesagt, hier ist alles scheiße, aber keiner ist aufgestanden und hat was dafür getan. Es haben immer nur der ist schuld, der, auch teilweise so eine Lästerkultur, also sowas, so ein Umfeld, wo ich einfach gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und mein Papa war, würde ich sagen, eher ein bisschen weiter weg von den Mitarbeitern. Also mein Papa ist sehr zahlengetrieben, technisch getrieben im Sinne von, der definiert Prozesse durch und so weiter, aber ist nicht so derjenige, der vielleicht den Mensch so sehr in das Zentrum setzt. Und dadurch wurden eben die Stärken und vielleicht auch Schwächen der Mitarbeiter gar nicht eingesetzt wenig eingesetzt.
Ja, nicht bewusst zumindest.
Nicht bewusst. Ja. Und auch untereinander konnten die das quasi nicht. Mhm. Und deswegen war mir sehr, sehr früh klar, hier muss was passieren. Ich habe da mit meinem Papa auch offen drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, ja, aber ich glaube, er hat es nicht so ernst genommen, wie ich es ernst genommen habe. Und wir hatten unser Gespräch, ich glaube, ziemlich genau im März. Da war Papa auch mit am Tisch. Ja, und ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, dass er damals gesagt hat, dass du gesagt, oder hast irgendwie gemeint, hey, Hermann, Schaumann, wir brauchen dich dann an Bord und was ist ihre Rolle? in dem ganzen Prozess. Und da hat er gesagt, nee, also ich bin ein ganz, ganz schlechter Beifahrer. Entweder ich sage jetzt ja dazu, dann gehe ich aber auf die Rückbank und dann ist das Lenas Projekt. Auf dem Beifahrersitz bin ich einfach schlecht. Dann rede ich rein, das kann ich nicht. Und da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Und das fand ich damals cool, dass er das so sieht. Und tatsächlich hat er den Weg ja dann auch so gegangen. Und natürlich hat er dann noch so ein bisschen in Frage gestellt. Und ich glaube, ist auch für dich kein Geheimnis. Aber ich bin zum 1.4. Geschäftsführerin geworden letztes Jahr. Und mein allererster Auftrag, den ich noch am gleichen Tag wie den Geschäftsführervertrag unterschrieben habe, war der mit euch. Mhm. Warum erzähle ich das? Weil das wirklich für mich das mit Abstand wichtigste Thema war. Also es gab noch genug Sachen, die da auf dem Tisch lagen. Wir haben eine Warenwirtschaft gewechselt und, und. Das ist aber alles ein Step später passiert. Mhm. Weil das war für mich wirklich die wichtigste Unterschrift an diesem Tag. Weil ich einfach wusste, ohne das wird es nicht,
gehen.
Funktionieren. Hm. Vielleicht ja sogar für die Firma, aber nicht für mich in der Firma auch.
Jetzt sind wir ja, wenn wir mal was ganz kurz nach vorne springen, wir gehen dann gleich wieder zurück, sage ich mal, auch in diesen ganzen Prozess. Jetzt bist du ungefähr 1,5 Jahre nach diesem Prozess. Und
Nach
Start des Prozesses, sage ich mal. Es kamen dann eben noch viele andere Aufgaben, wie Warenwirtschaft und so weiter. Dann kam ja Covid noch in die Quere und so weiter. Aber jetzt heute rückblickend, bist du immer noch in diesem Change-Prozess? Also viele glauben ja auch immer, das ist so nach 4 Monaten getan. Rückblickend, was war so der größte Meilenstein in diesem Prozess für dich selber oder für die Firma? Oder wo hast du gemerkt, Mensch, ab jetzt geht's Team mit oder jetzt ist irgendwie was durchgerissen, jetzt hat irgendwas funktioniert?
Ich überlege gerade, ob ich da jetzt wirklich so einen zeitlichen Punkt nennen kann. Ich glaube nicht. Also für mich war es ganz lange sehr schleppend und ich hatte da auch lange Sorge, dass es nicht funktionieren würde. Und dann sind immer so nach und nach mehr Leute auf den Zug aufgesprungen, hatte ich das Gefühl. Also immer mehr Leute haben irgendwie verstanden, was ich da will, haben verstanden, dass das keine Eintagsfliege ist, nicht morgen wieder weg ist. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo wir sozusagen die kritische Masse von 50% ungefähr erreicht haben, das war wahrscheinlich der größte Meilenstein, weil ab da konnten die anderen nicht mehr anders. Mhm. Also vorher war ja quasi die Mehrheit, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, die war nicht dagegen, aber skeptisch, kritisch, haben nicht so mitgemacht. Und dann hat die Mehrheit plötzlich mitgemacht. Und die Mehrheit hat dann eben auch der Minderheit gesagt, hey, jetzt mach doch mal mit und hör auf zu meckern. Wenn du doch nicht mitmachst, kannst du auch nicht meckern. Das heißt, dann hatte ich plötzlich so den Rückenwind. Also das würde ich sagen, war der größte Meilenstein. Und dann war natürlich noch ein Meilenstein dieses Jahr im Februar, haben wir eine riesengroße Smile-Party gefeiert. Man muss sich das ja so vorstellen, wir haben ja quasi ein Jahr, also für die, die den Prozess jetzt nicht kennen, ein Jahr erstmal gebraucht, um A zu verstehen, ich meine, ich war neu in der Firma, ihr kamt als Externe dazu, wo hapert's eigentlich? Was sind die Probleme? Was gefällt den Leuten gut? Was gefällt denen nicht so gut? Woran müssen wir arbeiten? Was ist eigentlich unsere gemeinsame Vision von Schaumann? Es waren ja unglaublich viele Interviews. Ihr habt ja, weiß ich nicht, wie viele Einzelinterviews geführt. Ja, und da kam auch, da kam auch immens viel Kritik, was im Übrigen gerade für mich auch echt schwierig war und ich glaube auch für meinen Bruder, weil da kam Kritik, die war natürlich nicht an mich und Lars gerichtet, weil wir waren ganz neu da. Mhm. Aber die war ans Unternehmen und in so einem Familienunternehmen ist es immer irgendwie gleichzeitig der Papa
gerichtet. Das ist dein Rucksack, sag ich mal. Ne?
Ganz genau. Ja, ja. Und da so diese Kritik auch auszuhalten gegen einen Vater, den man natürlich über alles liebt und den man auch, von dem ja auch wir und auch alle anderen wissen, dass die Firma heute nicht da wäre ohne ihn. Ja. Also auch die ganzen guten Dinge wurden ja in dem Moment nur nicht besprochen, die waren ja trotzdem da. Ja. Das war eine herausfordernde Zeit. Und dann hat das ja ein Jahr gedauert, wo wir dann ja auch gemeinsam mit wirklich allen Mitarbeitern, es hat ja jede Abteilung quasi einen Smile-Sprecher bekommen. Und diese Smile-Sprecher haben sich ja monatlich, glaube ich, haben wir uns getroffen, ne? Ja. Und haben das dann wirklich ausgearbeitet und gesagt, was, jetzt schreibt das mal auf Papier, was soll das denn jetzt werden? Und dann haben wir halt im Februar das dann vorgestellt. Mhm. Und das war eben auf der Smile-Party. Und das ist natürlich im Nachhinein ein riesen Meilenstein gewesen, weil ja, da haben wir, glaube ich, das erste Mal an einem Abend erlebt, wie es sein kann, wenn wir das wirklich in unseren Alltag bringen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, das war kurz vor Covid. Mhm. Also das war so im Februar, es war noch überhaupt nicht, stand es zur Debatte, irgendwelche Partys abzusagen in dem Zeitraum. Ja. Also ist mir auch wichtig, hier zu sagen.
Ja.
Das war nicht so, dass irgendwas in Deutschland schon abgesagt worden wäre, sondern es war überhaupt kein Thema. Man hat das irgendwie schon mitbekommen, so aus Italien, aber es war noch wirklich weit weg.
Ja.
Und wir haben diese Party noch gemacht, ohne ansatzweise schlechtes Gewissen oder Gefahren oder irgendwas. Und ich glaube, 2 Wochen später hat nichts mehr stattfinden können.
Ja, ja.
Und wiederum 2 Wochen später, Anfang März, Mitte März, haben wir die Läden geschlossen.
War alles super, ja.
Und im Nachhinein, glaube ich, diese Smile-Party, die hat uns, ich bin überhaupt nicht religiös, aber der liebe Gott geschenkt, dass wir die noch da machen konnten. Ja. Weil die hat uns natürlich gerade in dieser Zeit der Schließung so geholfen. Mhm. Weil wir einfach da mal so dieses Wir-Gefühl zum ersten Mal, aus meiner Sicht, erlebt haben. Ja, diese Nacht ging an mir extrem schnell vorbei. Aber das Feedback, was ich von außen gehört habe, spiegelt das eigentlich schon wieder.
Ja.
Und
ja, und ich glaube, es war auch wirklich so, wir hätten ja danach, also muss ich vorstellen, ungefähr so, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr Entwicklungsprozesszeit mit den Projektteams, mit dir, mit der Familie, mit den Kollegen, mit den Führungskräften und so weiter. Dann war die Smile Night und dann hätten wir eigentlich dann erst begonnen zu implementieren. Dann wären erst die Gespräche gewesen und. Also wir hatten überhaupt keine Chance, mit den Menschen dann zu sprechen, was es ja bedeutet. Genau. Was war denn so in diesem Prozess für dich, sage ich mal, der oder ein, zwei starke Rückschläge? Also so ein Prozess kostet ja vor allem dann für dich ja sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Wir müssen sehr viel kommunizieren, sehr viel reden. Ihr müsst sehr viel Kritik aushalten und so weiter. Was waren denn für dich so die Rückschläge in dem Prozess?
Die größten Rückschläge. Ist jetzt spannend, weil in meinem Kopf kommen irgendwie so die sofort die Sachen, die viele Sachen haben im ersten Moment als Rückschlag halt, hat man wahrgenommen. Und dann waren sie aber eigentlich kein Rückschlag. Ich würde sagen, natürlich, vielleicht ist das Rückschlag das falsche Wort, aber so Momente, wo die ersten Personalentscheidungen dann auch von mir getroffen wurden, wo ich dann gesagt habe, okay, Smile ist jetzt einfach nicht mehr diskutabel. Und wer da nicht mitgeht, muss das Unternehmen auch verlassen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Und natürlich wurden dann etliche Gespräche auch mit Leuten getroffen, die sich da eben sehr geweigert haben, und bei geweigert meine ich nicht, dass irgendjemand gesagt hat, ich möchte jetzt nicht, also jetzt nicht, dass die Leute hier draußen denken, ich habe nicht gelächelt und deswegen, ne, wegen Smile oder so muss ich raus, sondern die wirklich dagegen geschossen haben. Ja. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen bewusst, der faule Apfel im Korb, und wo ich einfach gemerkt habe, ich finde den Draht zu den Leuten nicht und es geht nicht vorwärts und die ziehen ganze Teams runter. Und das schlägt sich ja dann auch auf Service wieder. Also ich sag mal zum Beispiel, unser Möbelhaus in Kassel, würde ich sagen, war so eins der ersten, wo diese kritische Masse erreicht war, die dann extrem mitgezogen haben. Und dann haben wir Kunden gekriegt, die haben gesagt, irre, was da im Haus abgeht, aber das erleben wir überhaupt nicht, wenn wir dann plötzlich in der Sachbearbeitung ankommen. Ja, weil das Team hat eben noch nicht funktioniert, als Beispiel. Ja, oder auch in Korbach haben die auch ein bisschen länger gebraucht.
Ja.
Und dann, was total okay ist, aber die Schere ging auf.
Ja.
Und dann mussten wir natürlich sagen, halt, stopp, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ja. Und dann habe ich halt auch eine Personalentscheidung getroffen und habe eben gesagt, okay, pass mal auf, wir beide, du hast jetzt sehr klar gemacht, du willst den Weg nicht mitgehen, dann muss jetzt aber auch der harte Cut kommen.
Ja.
Und der Moment, dann fängt natürlich so das Rumoren auch an in der Firma. Ich meine, dann haben sie auch alle die Arbeitnehmerbrille auf, das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Aber dann eben so in Frage gestellt zu werden und dann kommen dann die Sätze wie, das war jetzt aber nicht Smile, da jemanden auf die Straße zu setzen.
Ja.
Doch, das war Smile. Weil Smile ist nicht ein Kuschelkurs, sondern Smile ist, wo wollen wir als Firma hin?
Ja.
Und das sind unsere Spielregeln, die wir im Übrigen alle gemeinsam gesetzt haben. Das habt ja ihr Mitarbeiter gemacht, da war keine Führungskraft am Tisch. Und ich war dabei, aber ich würde sagen, ich weiß, kann ich manchmal schlecht, aber sehr viel zuhört und habe das gemacht, was die sagen. Und im Übrigen nicht alles in Smile vertrete ich zu 100%. Also Kleinigkeiten vielleicht, aber die Mitarbeiter vertreten das zu 100% und dann habe auch ich mich dem zu fügen in meinen Augen. Und weil sonst würde es nicht funktionieren. Und genau, dann dieses, es waren vielleicht auch die Momente, wo ich dann das erste Mal in Frage gestellt wurde, als Lena Schaumann. Und das waren natürlich Momente, die mir nahe gegangen sind und wo ich auch gemerkt habe, ich habe die emotionale Distanz da nicht. Und das hat mich natürlich auch dann zu dem Zeitpunkt belastet. Im Nachhinein kommen dann auch wieder Leute und sagen, hey Mensch, wir merken, das war wirklich eine Erleichterung. Und derjenige hat jetzt einen Job oder diejenige, wo die viel glücklicher ist. Also es hat wirklich nicht gepasst. Aber das sieht man natürlich dann erst 2-3 Monate später. Und von daher ist es nur ein kurzfristiger Rückschlag gewesen.
Aber ich glaube, man muss auch wirklich verstehen, man kauft damit ja kein Produkt ein mit einer Kultur.
Nein.
Also du kaufst nicht eine Kultur ein und sagst, ab morgen sind wir das. Und es war wirklich ein sehr, sehr anstrengender, sehr, sehr bewusster auch Prozess. Wie du auch sagst, wenn man, sag ich mal, emotional näher dran bist, ne, tut dir jede Kritik weh. Und am Anfang, ich weiß noch, war das große Ziel, bitte, bitte, keiner soll das Team hier verlassen. Ne? Und wir haben gesagt, ja, sehen wir auch so. Ne? Also wir arbeiten dafür, wir gewinnen Zeit, wir gewinnen an Glaubwürdigkeit, es soll keiner das Team verlassen. Und dann hat man nach einem Dreivierteljahr erkannt, nee, es müssen manche das Team verlassen, um hier weiterzukommen eigentlich.
Ja, ne? Und das war ja auch ganz spannend, weil ich sag mal, dieses Ziel kam ja nicht von ungefähr. Ich sag mal, wir hatten halt eine relativ hohe, für mein Empfinden, Fluktuationsquote hier im Unternehmen. Und es hat eben ein neues Möbelhaus hier in Kassel aufgemacht, der große Rote. Und wir hatten natürlich Sorge, da wird abgeworben und. Ja. Und da haben wir eben gesagt, okay, wie können wir das eben schaffen, dass wir jetzt eben nicht eine riesen Abwanderung haben, weil ja eben hier auch eine Unzufriedenheit ist. Mhm. Und deswegen war das so das erste Ziel, genau. Ja, genau. Und als wir das Ziel losgelassen haben, endlich eigentlich, sind, ich weiß gar nicht, wie viele es im Nachhinein waren, aber so, ich glaube, 5 waren es, die so nach und nach gegangen sind. Und ich schätze die alle als Personen, darum soll es wirklich nicht gehen. Aber vom Mindset passen die überhaupt nicht zu uns. Und ich weiß nicht, ja, also im Nachhinein war das vielleicht das falsche Ziel am Anfang, zu sagen, alle zu behalten, weil da ist auch zum Beispiel in einer Abteilung, ist da mit einem Weggang oder 2 Weggängen eigentlich ziemlich gleichzeitig, ist die eigentlich in sich implodiert. Ne? Und dann war wirklich so, was machen wir denn jetzt? Wo finden wir A, so schnell neue Leute? B, diese Abteilung liegt quasi am Boden. Und heute, ein halbes Jahr später, ist das die allerstärkste Abteilung im Haus. Weil nämlich die, die da geblieben sind, konnten endlich scheinen, weil sie vorher runtergehalten wurden, sage ich mal, weil eben die Hälfte vom Team das einfach nicht mitgezogen hat. Und die Neuen, die dazugekommen sind, wussten natürlich schon um Smile. Die sind vielleicht wegen Smile zu uns gekommen und wir haben die natürlich auch genommen, weil wir gesagt haben, ihr passt zu Smile. Es war halt nicht mehr nur das Fachliche entscheidend. Und jetzt ist es ein Traumteam. Also im Nachhinein, wo man sagt, Gott sei Dank ist es damals implodiert.
Ja, absolut. Also wenn man Smile mal kurz auf das Thema eingeht, Smile war damals ja ein reiner Prozessname. Also eigentlich ein Projektprozessname zu sagen, wir starten jetzt hier einfach ein Projekt, wir wollen uns die Zukunft anschauen, wir möchten an der Marke arbeiten, an euch arbeiten und so weiter. Und dann kam das Thema aber trotzdem intern sehr, sehr gut an, sodass es heute...
Wofür stand denn Smile damals? Das war irgendwie so, Schaumann weiterentwickeln. Schaumann
weiterentwickeln, Möbelhäuser neu denken, innovativ handeln.
Und da kam Smile raus, ne? Genau, also das ging nicht um das Lächeln.
Ein Kunstwort, es ging nicht ums Lächeln. War damals war schon so ein bisschen dieses Ansinnen, so dieses, wir holen dieses Lächeln zurück ins Unternehmen, weil es halt damals in den ersten Kritiken halt ein bisschen auch verloren gegangen ist, zumindest bewusste Lächeln. Und deswegen war das Thema Smile ganz laut und dann machen wir die Begleitung ja immer, waren auch bei euren Monteuren ja mit an Bord und dann sieht man halt dann diese Smile-Button im LKW hängen und so weiter. Und dann war für mich zum ersten Mal klar, okay, die hängen sich einen Projektnamen in den LKW rein und die lesen das und nehmen das ein bisschen auf und schenken auch vielleicht den ganzen Hoffnung.
Ja, das war irre. Also das war, wir haben ja dann diese Smile-Button, das waren ja so Ansteckknöpfe quasi, die haben wir ja diesen Smile-Botschaftern, von denen wir eben erzählt haben, jedes Team hatte so einen. Angeklipst sozusagen, weil wir gesagt haben, dass es einfach sichtbar ist, wer ist da mein Ansprechpartner. Es war ja auch wie so eine Art Vertrauensmitarbeiter in dem Team immer. Und plötzlich kamen alle und haben gesagt, wir wollen diesen Button. Und es gibt, die tragen die heute. Im Verkauf ist es natürlich sehr relevant, weil da die Kunden immer wieder fragen, was ist dieses Smile? Und die berichten teilweise mit so einem Stolz von diesem Projekt, da muss ich, das ist natürlich für mich so Balsam. Ja. Und ja, die Monteure haben das irgendwie im LKW kleben und wirklich niemand hat die jemals dazu gezwungen oder denen das angeboten. Und dann ist das auch so schön, dann hat das Team Einkauf hatte irgendwie ein Bild gepostet, wir haben so ein internes Instagram sozusagen und hatte so ein Bild gepostet, wie sie sich die Werte, die ja hinter Smile stehen, wir haben da 5 Werte, haben die sich im Büro aufgehangen. Und dann haben eben die Monteure, ein Team hat geschrieben, könnt ihr uns das bitte mal ausdrucken für den LKW? Und die haben halt heute am LKW diese 5 Werte im Fenster kleben. Und das sind halt so Dinge, wo man natürlich dann merkt, da ist so ein Stolz auch dahinter. Und ich glaube, gerade dieser Stolz, der war uns verloren gegangen vorher. Also die Leute, würde ich behaupten, identifizieren sich jetzt wieder mehr mit Schaumann und sind eben stolze Schaumänner, wo es vielleicht vorher einfach wirklich nur der Arbeitgeber war, sag ich mal. Ne?
Und es war wirklich dann ganz faszinierend, weil ja heute Smile wirklich dann für eure Kultur steht.
Ja.
Es kam dann ja auch relativ schnell, also wir machen ja viele Projekte, bei euch ging es dann immer dann doch schneller auf einmal. Also für mich war so nach dieser Smile Night, nach der Covid-Zeit, dann nach den ersten Gesprächen, dann haben es viele verstanden. Wir haben auch sehr viele Mitarbeiter nochmal in die Kritik genommen, weil sie oftmals eben das Buch noch gar nicht gelesen hatten. Wir hatten so ein Projektbuch, ein Smile-Buch und danach war für mich so, jetzt reißt irgendwas durch. Jetzt hat es irgendwie jeder verstanden, dass wenn er selber auch nicht mitmacht, er von dem Projekt ja auch nichts erwarten kann am Ende des Tages. Und da war es schon so, wo ich sage, Smile ist heute ein fester Bestandteil in eurem Wording. Das ist ein fester Bestandteil eigentlich eurer Kultur oder ist die Kultur. Es kamen auch Menschen nur wegen dem zu euch.
Ja.
Sehr schnell mit Weiterempfehlungen und so weiter. Es kam manche zurück, was mich teilweise persönlich freut, weil ich ja noch einige kenne.
Irre, wir haben eine Mitarbeiterin, Wahnsinn, ne? Freut mich, die kommt jetzt im Januar wieder zu uns zurück. Die hat uns vor anderthalb Jahren, zwei Jahren verlassen. Und ich weiß noch, dass ich sie damals gefragt habe, gesagt, Mensch, warum gehst du? Magst du es mir sagen? Weil es ist für mich wichtig zu wissen.
Ja.
Und da war sie sehr offen und hat eben gesagt, ja, Mensch, und die Art, wie man miteinander redet und all so Dinge. Und jetzt kommt sie im Januar wieder. Wie cool ist das?
Ja, der Wahnsinn. Also ja. Das ist wirklich, das ist auch diese gelebte Kultur, auch ein starkes Zeichen an die Kollegen. Es kommt jemand zurück, eben wegen der Kultur. Ist auch mal gut, mal vielleicht weg gewesen zu sein, zu sehen, wie ist denn überhaupt in anderen Häusern. Also man ist ja nicht immer glücklicher im nächsten Haus. Und oftmals ist es, glaube ich, immer der entscheidende Faktor, viele würden zurückkommen, wenn die Türe offen bleibt. Ne? Mhm. Viele schaffen mal dieses Offboarding oftmals auch nicht so richtig gut, wo es dann heißt, okay, ich kann nicht mehr zurück, weil man uns im Streit getrennt hat oder wie auch immer.
Ja.
Also ganz, ganz spannend. Dann war für mich ein ganz, ganz großer Meilenstein, wahrscheinlich auch für dich auch. Du hattest ja es geschafft, dass du den Herrn Dieter Lange für dich und dein Haus gewinnst. Und wir hatten damals die Führungskräfte einmal gesammelt und haben, ich sag mal, diese starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten auf deine Führungskräfte losgelassen. War für mich ein Riesenmeilenstein, weil es mal ein ganz anderes Level war. Wie war denn für dich diese zwei Tage? Weil ich glaube, die waren ja auch nicht ganz einfach. Du kanntest ja die Dieter davor schon durch einzelne Seminare und so weiter. Die kannten ihn nicht, vielleicht durch irgendwelche YouTube-Videos oder wenn überhaupt noch Bücher. Aber der hat uns, und ich durfte dabei sein, zwei Tage massiv gefordert.
Ich würde sogar sagen, der hat uns demontiert.
Ja,
also, ich habe ja eben gesagt, wir haben ja bewusst diesen ganzen Smile-Prozess nicht von den Führungskräften gesteuert. Wir haben ja wirklich die Mitarbeiter mit an Bord genommen, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal unten anfangen, wobei unten heute existiert unten nicht mehr, diese Hierarchie, aber damals war das noch so. Eine Sache muss ich unbedingt noch erzählen, weil du hast eben kurz davon gesprochen, dass die ja unterschiedlich schnell mitgekommen sind auf den Prozess. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ein Team, da haben wir am Anfang gesagt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, die sind eigentlich schon Smile. Mhm. Und hinterher mussten wir feststellen, dass alle, die überholt hatten, also alle, die sozusagen überhaupt nicht Smile-like waren, wenn man das jetzt so nennen will, die haben irgendwann hat's Klick gemacht und dann sind die wie Raketen durchgeschossen. Und die irgendwie ganz lange gesagt haben, ja, was ist das alles, das ist, machen wir doch alles schon,
sind völlig stehen
geblieben und mussten dann irgendwann feststellen, oh, wir sind es eigentlich doch nicht.
Ganz faszinierend.
Das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt, dass man das für mich auch im Nachhinein immer wichtig, nicht unterschätzen oder überschätzen auch. Und aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage der Dieter Lange Workshop. Mhm. Also, mir, Smile war für mich schon natürlich der absolut richtige Weg. Und das hat mich ist natürlich auch so ein Spruch, den Dieter Lange tausendfach bringt. Also jeder von euch, der mal Podcasts oder Reden von ihm gehört hat, ne, wer die Herzen der Menschen berührt, muss sich um die Köpfe keine Sorgen machen.
Ja.
Diesen Spruch, der ist natürlich da. Ja. So. Und Smile hat mich im Herzen schon berührt. Nichtsdestotrotz hat mir immer so dieser Nordstern gefehlt. Mhm. Auch diese Definition, wer Dieter kennt, kommt jetzt von ihm, aber das ist wirklich so. Also ich hatte für mich, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Ja, weil es mir Spaß macht, ja, weil ich es geil finde, aber wofür tue ich das? Also ich habe dann ganz oft gedacht, andere, weiß ich nicht, sammeln hier einen Plastikmüll aus dem Meer und ich verkaufe Möbel. Mhm. Das war für mich irgendwie, ich hatte dieses Kribbeln nicht.
Ja.
Und ich habe mir so oft den Kopf darüber zerbrochen, was ist eigentlich unser, nennt man es Zweck der Existenz, unser Nordstern, unser Overarching Purpose, whatever. Und habe das für mich nicht rund bekommen. Und ich habe dann, privat bei Dieter Lange seine Täterseminare gemacht. Und da macht man ja eigentlich genau das für einen privat. Mhm. Und das hat in mir so viel freigesetzt. Und ich habe dann gedacht, das wäre so geil, wenn wir das fürs Unternehmen machen könnten. Und wie es dann manchmal der Zufall so will, saß ich mit Dieter beim Mittagessen, wir haben darüber gesprochen, was wir machen. Er fand es spannend, hat gesagt, hey Mensch, so Mittelstand, das ist auch eigentlich so genau mein Thema, hast du nicht Bock da was, dass wir was gemeinsam machen? Ich habe natürlich da so ein bisschen wie so, das war so mein Fangirl-Moment, ich habe wirklich da gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, Dieter Lange hat mich gerade gefragt, ob er mit uns Schaumann arbeiten will. Sehr absurd, also im Nachhinein war die Situation fast ein bisschen absurd. Naja, und dann habe ich tatsächlich, bin ich nach Hause und habe gesagt, Papa Lars, also mein Bruder, Dieter Lange, zwei Tage, das wäre genau das, um die Führungskräfte jetzt abzuholen, denen wirklich auch die Unterstützung zu geben und jetzt sozusagen das i-Tüpfelchen obendrauf, nämlich diesen Nordstern zu definieren gemeinsam. Ja. Mein Papa, mein Bruder waren dann erstmal, Mensch, das geht so schnell, wir überfordern, all solche Geschichten. Und ich hatte für mich im Kopf, diese Chance haben wir nur einmal. Mhm. Jetzt oder nie, in zwei Jahren, wer weiß, ob der Dieter das dann noch macht.
Ja.
Wir machen es jetzt und außerdem müssen, also mal unabhängig davon, ob Dieter das dann noch macht, diese Frage muss ich für mich geklärt haben. Dann habe ich Dieter angerufen und habe gesagt, Dieter, bitte ruf mal meinen Papa an, du musst den jetzt überzeugen. Und dann rief Dieter Papa an und dann rief er mich wieder an und sagte, ja, das war ganz einfach. Dein Papa meinte, ach, Sie sind das, die kenne ich doch, Sie höre ich immer beim Joggen. Irgendwie durch irgendwelche Podcasts oder so. Also war das dann gesetzt und dann haben wir uns im August diesen Jahres, also genau in so einer kurzen Corona-Break eigentlich, ja, wo man es auch tatsächlich durfte, also auch da wieder, als wäre es irgendwie, es musste halt so sein, 2 Tage eigentlich mit Dieter eingeschlossen. Und wer schon mal in einem Täterseminar war, weiß das, der Dieter ist niemand, der einen in den Arm nimmt und mal sagt, es wird schon alles, sondern der ist an manchen Stellen positiv radikal. Und der hat uns wirklich demontiert. Also ich weiß noch, wie es angefangen hat in dem Workshop und wie es aufgehört hat. Also ich glaube, es gab mehrere Situationen, wo einige von uns wirklich innerlich gezittert haben und nicht wussten, also so sehr in Frage gestellt wurden. Und auch wir als Möbelschaumann wurden so sehr in Frage gestellt. Wie, ihr verkauft Möbel? Ja, und was will ich mit dem Scheiß? Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und das hat aber natürlich für uns Türen aufgemacht und hat erstmal erlaubt, dass wir mal wirklich groß denken und aus diesem, wir sind halt nur ein kleines Möbelhaus in Nordhessen, aus diesem Gedanken rauskommen. Und diese 2 Tage waren immens, weil man natürlich das auch gesehen hat und dann natürlich auch immer mal gedacht hat, oder ich habe oft gedacht, oh, jetzt fühlen die sich auch alle unwohl, hast du die jetzt hier in eine Situation gebracht, die sie dir nie verzeihen, wo du sie zu sehr quälst. Also da waren auch viele Sorgen innerhalb der 2 Tage, ehrlich gesagt, in mir. Ich hatte in diesen 2 Tagen habe ich immer wieder gehofft, Dieter, kannst du nicht ein bisschen softer sein? Im Nachhinein würde ich mir das natürlich keinen Grad wünschen.
Absolut, absolut.
Und für mich war es die größte Erleichterung. Ich weiß noch, eine Führungskraft hat danach gesagt, das ist, ich weiß nicht, ein paar 60. Und er hat auf jeden Fall gesagt, Alter, wenn ich das vor 30 Jahren gehabt hätte, hätte noch richtig was aus mir werden können. Er hat das mit einem Lachen gesagt. Aber er hat wirklich gesagt, es war der beste Workshop, den ich jemals hatte. Ja. Und wir sind da rausgegangen mit unserem overarching Purpose, der da heißt, und der hängt hier groß an der Wand, Interliving Schaumann, unsere Herzen fühlen zu Hause.
Ja.
Und das fasst für uns alles zusammen, was Smile ist. Da hängt all diese Herzlichkeit, all dieses Miteinander, all dieses Gefühl, was hinter Smile steckt, mit drinnen. Und wir haben diesen Spruch ins Unternehmen gebracht. Es gab dann Diskussionen, müssen wir den Spruch erklären und was müssen wir tun, damit die Mitarbeiter den verstehen. Wir haben uns schlussendlich dazu bewusst entschieden, den nicht zu erklären und auch gar nichts dazu zu sagen, sondern einfach mal aufzuhängen.
Ja.
Spannend war auch, wir kamen aus diesem Workshop und wurden eigentlich wie die Hyänen, kamen die und haben gesagt, was ist da passiert und erzählt und wir wollen wissen. Also eine riesen Neugier, was auch irre war. Und dann hing plötzlich dieser Satz überall. Also der hängt mittlerweile in allen Mitarbeiterräumen, in meinem Büro, überall, wo er so hingehört. Und die Leute fingen an, für sich zu interpretieren. Und jeder beschreibt es ein bisschen anders. Aber dieses Zuhause ist jetzt so ein starkes Gefühl, dass es für alle in der Klammer das Gleiche ist. Ja. Und das finde ich gerade jetzt das Schöne, weil wirklich jeder das über sich interpretieren kann. Und ich habe auch gemerkt, über diesen Satz sind wir Führungskräfte in gewissen Dingen nicht mehr diskussionsbereit.
Ja,
das ist da.
Ja.
Und jetzt haben wir eben auch das Smile, glaube ich, noch mal mehr zu einem Thema gemacht, wo die Führungskräfte, also über dieses i-Tüpfelchen, was sie da aufgesetzt haben, und tatsächlich haben wir ja dort auch noch mal, Smile besteht aus 5 Werten, haben wir noch mal 5 Werte dazu entwickelt, die wir gesagt haben, das ist eben die Kirsche auf der Sahnehaube, die wir jetzt erstmal nur uns als Führungskräften aufbürden und dann eben später im nächsten Step den Mitarbeitern. Und dadurch ist natürlich das Zugehörigkeitsgefühl der Führungskräfte nochmal immens gewachsen und an den Tagen eben auch sehr klar geworden, dass wir da wirklich zusammenstehen. Und das war für mich total schön, weil auch in der Diskussion hinterher, okay, können wir den Satz jetzt wirklich rausgeben, ist das zu früh, ist das zu spät, da haben teilweise die Leute wie Raubtiere drum gekämpft. Also ich weiß noch, dass eine Führungskraft aufgestanden ist, gesagt hat, Leute, ich weiß gar nicht, warum wir das diskutieren. Das ist das Beste, was wir je gemacht haben. Und es scheint nur ein Satz zu sein. Ja. Aber ganz ehrlich, ich verstehe plötzlich, was hier meine Aufgabe ist. Und alle meine Mitarbeiter werden das auch. Und für mich war das Größte, ich hatte so eine Bewerbung auf dem Tisch liegen für so einen Nachfolgerpreis. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und da sollte ich eben gewisse Fragen beantworten. Was macht Schaumann besonders? Warum machst du die Nachfolge? Warum hast du da so Lust drauf? Was ist eure Zukunftsvision? Und ich konnte es alles, ich hatte das Monate da liegen, ich konnte es nicht beantworten. Und ich bin aus diesem Workshop gekommen und es natürlich steckt da noch viel mehr hinter. Aber mit diesem Satz im Kopf konnte ich das in 45 Minuten 6 Seiten runterschreiben. Und immer, wenn ich kurz Blockade hatte und dachte, musste ich den Satz angucken und dann war es da.
Ja.
Und das ist für mich halt heute auch immens wichtig. Und mit Zuhause, da steckt eben alles drin. Da steckt für mich drin, wir kümmern uns um das Emotionalste, was der Kunde hat, sein Zuhause, was wir alle haben. Zuhause ist aber auch hier in der Firma, sich zu Hause zu fühlen, sich wohl zu fühlen, als einen Ort der Sicherheit, den auch zu betrachten und nicht als einen Ort, wo ich irgendwie immer nur unter Strom stehen muss. Und alles, was dazugehört, wir betreten die Zuhause unserer Kunden, unsere Monteure und. Und ja, das ist cool. Und heute ist kein Bewerbungsgespräch mehr, wo man nicht sagt, hey, welcher Satz steht denn für uns und was interpretierst du da rein? Und jemand, der den Satz nicht gesehen hat, der hat sich nicht mit uns beschäftigt und dann ist das Herz schon nicht bei uns.
Ja, und ich muss auch sagen, wer sich das immer so einfach vorstellt, also diesen Satz zu finden, ist auch nicht einfach. Also wir hatten dann wirklich, glaube ich, ungefähr 15 oder 20 Führungskräfte mit verschiedenen Gruppen. Jeder muss Sätze aufschreiben. Also es ist gar nicht immer so einfach, wie es dann am Schluss ausschaut, wenn ein Satz eben an der Wand hängt. Also das sind wirkliche Prozesse. Und was ich immer ganz spannend fand, ohne jetzt auch Namen zu nennen, sage ich mal, aber wir hatten ja wirklich auch im Führungskreis Persönlichkeiten, die sich brutal weiterentwickelt hatten. Also davor schon, seit der Smile Night, die haben auch viel Hoffnung reingesteckt und so weiter, aber die sind heute eine andere Führungspersönlichkeit.
Und man muss kann sagen, auch einen Namen nennen, ne? Also ich sag mal, das ist ja zwischen Falco und mir auch sehr offen zum Beispiel angesprochen
gewesen. Also Hausleiter in Kassel.
Ja. Falco und ich haben am Anfang, waren wir, ohne das glaube ich zu wollen, eher gegeneinander. Und er hat das auch dann irgendwann mal formuliert und hat gesagt, ja Lena, als du kamst, hatte ich Sorge, was passiert jetzt? Mhm. Was passiert mit meinem Job? Wie geht es weiter? Jetzt kommt da plötzlich eine ganz andere Führung. Du bist halt anders wie dein Papa. Ich hatte da Sorge. Ja. Und da hat er sich am Anfang, zum Glück nicht lange, aber gegen gewehrt ein Stück weit. Also wirklich, dass dann auch, ja, wirklich Reibereien kamen. Mhm. Und zum Glück hat er dann doch auch für sich schnell entschieden, das sagt er ja auch heute, dass er dann entschieden hat, ich gebe dem jetzt mal eine Chance und mache mit. Und
Hab er sofort gespürt.
Sowas von irre.
Und der war schon an Bord, wie der Prozess noch gar nicht zu Ende war. Ja. Also er hat gewusst, da kommt jetzt was. Man muss auch sagen, und dann als Führungskraft auch nicht zu sagen, jetzt machen die das ohne mich und darf da nicht mitreden, sondern dem war klar, das, was dabei rauskommt, dem gebe ich eine Chance.
Ja, also Falco, das weiß der auch. Das schätze ich unglaublich, dass er da sich getraut hat, den Weg mitzugehen. Und es gibt ja heute Mitarbeiter, ich weiß noch, jetzt hat neulich mal eine Mitarbeiterin an mich geschrieben, aber sie hat, ich hoffe, ich darf das hier sagen, aber es ist sicherlich okay, ich nenne ja keine Namen, und hat gesagt, ich hatte noch nie einen besseren Hausleiter. Und ich behaupte mal ganz frech, dass es draußen einige Verkäufer gibt, die vielleicht das Unternehmen auch mal verlassen haben, weil es da mal gekriselt hat, die sagen würden, bitte was? Ja. Da erkenne ich aber vielleicht Falco Strasser jetzt so nicht wieder.
Ja, ja.
Der ist den Weg voll ganz mitgegangen. Und das ist so geil, weil da wirklich eben ein Prozess, also in ihm ist eigentlich extrem sichtbar, was möglich ist,
absolut,
wenn man es mitgeht. Da ist er für mich das Aushängeschild.
Ja, absolut. Also diese Weiterentwicklung, und er ist sich, glaube ich, selbst auch treu geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch in seinen eigenen Charakterzügen.
Nicht verbogen.
Genau. Aber er hat sich einfach diese Kultur angenommen, hat dann für sich das Wertvolle rausgezogen und ist halt ein Mann mit Ecken und Kanten, ich glaube, den braucht man auch heute noch.
Das ist gut, dass
er
es ist.
Aber genau, den brauchen wir auch. Aber er hat sich halt Smile komplett auf die Fahnen draufgeschrieben. Und das ist schon immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn die Führungskräfte das so mitmachen, dann nimmst du halt das Team umso einfacher mit.
Und irre authentisch, ne?
Ja,
und
absolut.
Auch jetzt, um das nochmal klarzustellen, alle anderen haben das zum Glück auch gemacht, ne? Also es auch da, eine Führungskraft hat das Unternehmen verlassen.
Ja.
Im Nachhinein, God bless, weil es hat überhaupt nicht gepasst in diesem Prozess. Aber alle haben das extrem mitgemacht. Das war jetzt nur ein Beispiel sozusagen, wo es sehr extrem sichtbar war, glaube ich, auch für viele Mitarbeiter.
Und auch für die vorbildhaft. Also einmal diese schon davor, schon mitmachen, davor beginnen, nicht dagegen reden, den ganzen eine Chance geben, also wirklich diese Türen öffnen und sagen, jetzt macht mal und ich gehe mit und vielleicht schaue ich nach einem Jahr, es ist nichts für mich, aber wirklich voll mitgezogen.
Ja.
Und dann auch eben bei diesem Führungskräfte-Workshop war das eben sehr, sehr stark, wo dann am Schluss eben auch alle gesagt haben, das war hart, aber das war jetzt genau richtig. Also man muss sich wirklich vorstellen, man geht rein, heißt nicht, also liebe Teilnehmer, ich werde euch 2 Tage challengen und ich werde euch 2 Tage herausfordern, sondern man beginnt mit dem ersten frontalen Zusammenbruch. Du wirst schief angesprochen, du wirst provoziert in diesem Workshop und so weiter. Damit müssen manche erstmal klarkommen.
Ja, also ich liebe auch nach wie vor die Frage, das war eine der ersten, die uns gestellt wurde von Dieter Lange. Er hat gesagt, auf welche Frage bist du hier bei Möbel Schaumann die Antwort? Und kann man jetzt ja immer so ein bisschen rausgeben, wer hat sich das schon mal gefragt?
Ja,
formulier mal diese Frage.
Ja.
Weil jeder von uns tendiert dazu zu sagen, ja, weiß ich nicht, ich kümmere mich hier um den Einkauf oder ich bin fürs Personal zuständig oder ich organisiere den Verkauf im Haus Kassel.
Ja.
A, ist das eine Antwort und wir wollten die Frage und B, berührt es überhaupt nicht das Herz.
Absolut.
Und sich diese Frage mal zu stellen, und wir mussten ja ganz am Ende des Workshops dann, das war so die Klammer, dann nochmal sagen, wir mussten sozusagen eine Positionsbeschreibung für unseren Job machen und uns dann darauf bewerben. Mhm. Und nochmal sagen, warum bin ich auch heute sozusagen noch der absolut Richtige für diesen Job und auch das.
Ja.
Und dann vor alle Führungskräfte sich vorne hinstellen und zu sagen, so, Das ist der Job, der ist, ich bin dafür verantwortlich, dass hier jeder Kunde mit einem riesen Lächeln und dem Traum von neuem Zuhause das Möbelhaus verlässt. Und ich bin der Richtige dafür, weil, wusch, das ist überhaupt nicht einfach.
Aber für mich ist ein wirklich ganz spannender Prozess nochmal, weil die Führungskräfte dann wirklich gebündelt dahinter gestanden sind. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat man auch sehr, sehr selten, dass sie wirklich sagen, jawohl, das ist es und den Weg gehen wir jetzt weiter und. Und es wurde dann wieder zurückgespiegelt in die einzelnen Abteilungen, in die Teams. Das war einfach dann Gold wert für diesen gesamten
Prozess. Ja, was auch, glaube ich, echt spannend war, also man muss sich das auch so vorstellen, wir sind aus diesen 2 Tagen nicht rausgegangen mit einer Chaka-Mentalität. Das war nicht so Chaka und jetzt geht's weiter, sondern es war eigentlich, Gott sei Dank ist jetzt Wochenende und ich kann erst mal 3 Tage schlafen. Weil wir waren alle einfach wirklich durch, wir waren kaputt. Und es hat nachgewirkt, aber positiv nachgewirkt. Absolut. Also wir wussten, glaube ich, alle in dem Moment, was für ein Prozess da angestoßen wurde.
Und ich glaube, es muss jetzt dann wirklich, wenn sowas mal wieder sein sollte, muss viel passieren, um das wieder zum Toppen. Geil, wird ganz, ganz schwierig, weil es wirklich sehr, sehr intensiv war. Und jeden Tag auch wirklich bis um 6 Uhr, bis um 7 Uhr, auch am Freitag, wo jeder sagt, ja, ist doch Seminar, ist doch Freitag, ist doch 12, können wir nicht. Also war wirklich ganz stark. Wo steht Smile und wo steht Schaumann heute?
Also wir sind definitiv noch mitten im Prozess. Ich vermag gar nicht zu sagen, wie viel Prozent wir sozusagen geschafft haben, zumal man bei 100 nie ankommen wird, einfach weil es immer weitergeht. Smile ist ja kein steife Kultur, die jetzt ab heute so ist, sondern eine Kultur, die sich eben flexibel weiterentwickelt und uns diese Flexibilität eben auch gibt. Wir haben immens viel schon geschafft und nämlich unendlich stolz, aber noch viel mehr dankbar für. Aber es geht immer weiter. Also Smile, wie du schon gesagt hast, ist ein fester Bestandteil. Schaumann und Smile ist nicht mehr auseinander zu denken. Smile hat auch nach außen gestrahlt. Also wurde natürlich auch darüber berichtet. Und viele Kunden fragen auch immer wieder danach oder lesen darüber. Bewertungen. Da steht plötzlich drin, hier, das, was ihr mit Smile macht, ist genau richtig. Und dann denkt man, huch, okay. deswegen ist es sehr, sehr unverbunden. Eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich Interliving Schaumann Smile heißen oder so. Keine Ahnung.
Irgendwie sowas. Genau. Ich muss sagen, also die machen das sowas ja auch regelmäßig, aber da wart ihr schon, ich glaube auch, weil du einfach so dieses Energiebündel dann im Haus gewesen bist, was auch viel Energie abgeben musste, ne, um wieder Energie vielleicht zu bekommen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob deine Akkus heute sind. Aber es ist schon so, man muss ganz klar sagen, wenn man von der Smile Night ausgeht, dann hast du eigentlich ein halbes Jahr, wenn man sogar noch Covid abzieht, sogar weniger Zeit gehabt, um es zu transformieren.
Weil du gerade die Batterie angesprochen hast, der Prozess war schon immens anstrengend. Ne? Also ich sag mal, letztes Jahr war ja so dieses Jahr der Kritik, sage ich jetzt mal, und des Meckerns und des Auskotzens, das haben wir auch bewusst so gesagt. Und so haben wir natürlich aber auch schon die ersten Steps gemacht. Also wir haben ja mal schnell entschieden und haben dann auch gesagt, so, wir geben schon mal die ersten Entscheidungen durch. Dann haben wir noch die Warenwirtschaft gewechselt, weil wir uns auch neben diesem Kultur mussten wir uns ja auch digital so aufstellen, dass wir diese Kultur dann auch so leben können. Weil was hilft uns, wenn da flexibel an der Wand steht und wir sagen, wir wollen flexibel auf das reagieren, was der Kunde von uns wünscht und wir haben aber eine IT, die das überhaupt nicht zulässt. Und im Dezember war ich durch. Also im Dezember, muss ich echt sagen, war meine Batterie leer. Dann hatte ich Urlaub. Ich meine, es waren irgendwie so, weiß ich nicht, 8-9 Tage und ich war genau, kennst du das, wenn man im Urlaub genau auf dem Level ist, wo man gerade abgeschaltet ist, und dann geht's wieder los. Das heißt, ich bin eigentlich mit einer total schlechten Batterie in den Januar und habe dann aber, klar, Januar, extrem wichtiger Monat im Möbelhandel. Und dann war die Smile-Nacht natürlich auch da, die nebenbei irgendwie organisiert werden wollte, die für mich natürlich ein Herzensprojekt war. Und ich wollte unbedingt, dass das richtig toll wird und auch vor allen Dingen dem gerecht wird. Also muss ich den Januar, Februar habe ich im Prinzip irgendwie durchgezogen. Die Smile-Nacht ist echt an mir vorbei. Ich weiß noch, den Sonntag dann danach war ich auch echt total, irgendwie stand ich total neben mir, auch übermüdet und alles, was so dazu kam. Und dann hatte ich nach der Smile-Nacht dann nochmal Urlaub und war 2 Wochen unterwegs. Und da hatte ich dann wirklich die Zeit, runterzukommen, mal Revue passieren zu lassen und dann auch wieder zu sortieren und zu sagen, okay, was sind die nächsten Steps? Und dann kam ich eigentlich aus dem Urlaub und war wieder wirklich, Batterien waren vollgeladen, ich hatte richtig Bock und ich kam wieder und ich weiß es noch wie heute. Ich bin morgens um 6 oder so in Frankfurt gelandet, bin nach Kassel gefahren, habe irgendwie noch meine Sachen nach Hause gebracht, geduscht und so weiter. Dann hatte ich so Bock auf Arbeit, ich dachte, nee, du gehst jetzt heute ins Büro. Ich kam, glaube ich, so um 12 hier an und mein Papa hat so mehr oder weniger gesagt, gut, dass du hier bist, Krisensitzung, und ich bin eigentlich schon durch. Und ich habe wirklich bis 17 Uhr da gesessen und er hat auf mich eingeredet und ich habe gedacht, er spinnt, weil ich war in Afrika, ich hatte keinen Empfang, ich hatte nichts mitbekommen, das heißt, ich habe wirklich gedacht, ja, jetzt muss ich ihn einweisen oder so, ich weiß nicht. Bis ich den Ernst der Lage verstanden hatte, war es irgendwie 17 Uhr, genau, donnerstags war das. Dann hatten wir entschieden, okay, ab morgen arbeiten wir in Teams, um einfach die Infektion möglichst runterzuschrauben. Und haben irgendwie alles auseinander definiert. Das heißt, ich stand Montagmorgens irgendwie vor den Teams und habe denen gesagt, passt mal auf, wir müssen jetzt hier Risikopläne, ab morgen läuft das so, so, so und so. Und dann sind wir eigentlich ins Wochenende, den Samstag. Und dann war eigentlich schon klar, der Lockdown kommt. Und dann war, was tun wir denn jetzt? Also kam das Thema Kurzarbeit auf den Plan. Dann bin ich Montagmorgens in alle Häuser gefahren und habe denen erklärt, was jetzt passiert, wenn der Lockdown kommt, weil es mir wichtig war, dass ich möglichst viel Unsicherheit wegnehme. Also was passiert mit Kurzarbeit? Ich brauche jetzt eure Unterschrift zur Kurzarbeit. Was tue ich denn, wenn sie mir die Unterschrift nicht geben? Und das war ja spannend. Da hat ja selbst das Arbeitsamt gesagt, Frau Schaumann, wenn jemand die Unterschrift nicht gibt, empfehlen wir die sofortige Kündigung. Das hat das Arbeitsamt in dem Moment zu mir gesagt. Und das ist für mich immer noch nachhaltig ein Beweis dafür, wie ernst die Lage war. Und es war aber keine Diskussion. Die haben mir alle, wir hatten, glaube ich, innerhalb von 2,5 Stunden von jedem diese Unterschrift und alle, und das ist auch im Nachhinein, weiß ich nicht, ob das 2 Jahre vorher schon passiert wäre, keine Ahnung. Ich will denen nicht Unrecht tun, wäre vielleicht, aber auf jeden Fall, der Moment war für mich so, und es haben auch, also 1, 2 haben es dann einfach auch gesagt, Lena, wenn das der Weg ist, wie wir durch diese Krise kommen, ihr werdet euch das nicht in 2 Minuten überlegt haben und ihr wollt euch uns auch nicht damit ärgern, wir arbeiten lang genug für euch, dass wir wissen, dass ihr das ordentlich macht, dann vertrauen wir euch und dann gibt es natürlich diese Unterschrift. Und dann irgendwie da zu stehen, diese Unterschrift zu haben und Montagabends, glaube ich, 18 Uhr kam dann die Angie-Rede, dass der Lockdown kommt und wir haben dann eben nur noch drauf gewartet, okay, wann genau denn jetzt dann in Hessen? Ja, also im Prinzip keine 6 Tage, nachdem ich aus dem Urlaub kam, war der Lockdown da und mein ganzes, ich will doch jetzt aber, meine Batterie ist voll, hat natürlich überhaupt gar kein Ventil gefunden. Und dann war ich, glaube ich, so eine Woche in einer Schockstarre. Da war ich so ein bisschen, stand ich einfach neben mir, weil das für mich einfach nicht Wirklichkeit war.
Ja, nicht greifbar, aber viele glaube ich auch. Also.
Und dann musste ich mit der Energie irgendwo raus und dann habe ich angefangen, den Teppichboden im ersten UG bei Schaumann Kassel rauszureißen. Selber teilweise, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun sollte. Ja, und dann haben wir eben teilweise mit den Hausschreinern oder ich habe mir dann einzeln Leute mal geholt und habe gesagt, hey, komm, wir drei machen jetzt mal eine Woche lang Inventur und danach kommen wir zwei, machen jetzt mal Marketing, überarbeiten wir mal komplett. Ja, also ich habe dann einfach die Zeit so ein bisschen genutzt, mich immer wieder mit einzelnen Leuten, ich habe natürlich gefragt und habe gesagt, hey, hast du Lust, 2, 3 Tage zu arbeiten? Natürlich ist das dann auch aus der Kurzarbeit rausgefallen, ist ja logisch. Und dann habe ich halt mir immer mal die Zeit genommen, mit einzelnen Leuten mir Sachen anzugucken, weil ich konnte nicht zu Hause sitzen.
Und dann konntet ihr, glaube ich, auch erst wieder so hochfahren im Mai. War das Mai, Juni? Oder war das
Wir haben, glaube ich, im April dann irgendwann hatten wir 800 Quadratmeter Öffnung, was für ein Möbelhaus mit 20.000 Quadratmetern relativ absurd ist. Haben uns dann eine ziemlich coole Aktion ausgedacht, haben gesagt, wir öffnen jeden Tag andere 800 Quadratmeter und haben dann auch unseren Kunden in der Werbung und überall gesagt, Mensch, montags kannst du eben nur Schlafzimmer kaufen, dienstags kannst du eben nur Sofas kaufen und mittwochs eben nur Speisezimmer. Die fanden es total cool, haben das genutzt, haben Termine gemacht. Wir haben tatsächlich mit diesen 800 Quadratmeter schon wieder normalen Umsatz gemacht.
Wahnsinn,
das war irre. Das war natürlich auch für uns ein riesen Erfolgsmoment. Es war auch dieses Wiedersehen, war auch total emotional an vielen Stellen. Ne? Ich meine, man hat ja auch in dem Moment, war ja tatsächlich im Nachhinein keine Maskenpflicht, keine Kontaktbeschränkung, war ja in dem Moment da nicht mehr.
Ja,
ne?
Stimmt,
Und man ist sich jetzt nicht um den Hals gefallen, weil man hat natürlich schon aufgepasst, aber das war wirklich so, jeden, den man wiedergesehen hat, das war so toll. Und wir waren dann tatsächlich mit den 800 Quadratmetern schon erfolgreich, hatten dann natürlich ständig das Ordnungsamt da und jeden Tag kamen neue Regeln und das hat auch viel, das war einfach ärgerlich, aber wir haben das zusammen echt sehr, sehr gut gemacht und dann haben wir genau so voll wieder aufgemacht, irgendwann im Mai, ich kann das Datum jetzt gar nicht sagen und dann ging es rund, Glück.
Man muss sagen, dass bestimmt auch Ordnungsamt und Co. und das ist auch kein Vorwurf nicht, vielleicht mit der Kreativität von euch gar nicht klarkommen. Nein, weil ihr habt ja praktisch im Rahmen des Erlaubten, im Rahmen der Möglichkeiten, diese 800 Quadratmeter und so weiter, habt ihr wirklich auch kreativ eine Lösung gefunden und die mussten erstmal prüfen, geht das überhaupt?
Also wir haben ja zum Beispiel jeden Tag, wir haben ja zum Beispiel jeden Tag einen anderen Eingang genutzt, weil wir ja am schnellsten an der Abteilung dran sein wollten, um die 800 Quadratmeter zu haben. Also haben wir halt zum Beispiel irgendwie, montags war der Eingang am Gebäude hinten links, Dienst, weil da die Schlafzimmer sind. Ja. Dann am nächsten Tag war das aber hinten rechts, musste erstmal ums Haus drum herum gehen, weil wir immer dann eben das Treppenhaus genommen haben, was einfach die Kunden direkt in die Abteilung führt. Und ja, dann haben die gesagt, das dürfen wir nicht. Das stand aber nirgendwo geschrieben. Und das war das Beste, was wir machen konnten, weil wir konnten ja schlecht das Möbelhaus jetzt umräumen und irgendwie auf 800 Quadratmeter alles irgendwie packen. Und auch die Kunden haben das halt sehr gut angenommen, genau. Dann mussten wir plötzlich Sichtschutz installieren. Da haben wir, zum Glück hatten wir hier im Lager noch ganz viele alte Fahnen, teilweise mit Logos von Anno Schnee von Möbelschaumann. Die haben wir dann alle aufgehangen als Sichtschutz. Das war irre. Aber wir haben immer irgendwie schnell eine Lösung gefunden, ja, alle
Wahnsinn.
Zusammen.
Also wirklich Wahnsinn. Du hast denn heute, oder nicht heute, aber du hast dann im Laufe der letzten Wochen deinen eigenen Podcast gestartet. Hermann und ich, gerne mal reinhören. Da geht es schwerpunktmäßig um die Nachfolge von Unternehmen aufgrund deiner eigenen Historie, deiner eigenen Geschichte, deines eigenen Weges. Wie kam es denn zu diesem Podcast? Also Podcast ist ja viel Arbeit, viel Zeit nehmen, viele Gespräche führen. Warum machst du einen Podcast heute über das Thema?
Irgendwie hat mich schon immer gereizt, zu dem Thema was zu machen, Thema Nachfolge, weil ich einfach natürlich auch am eigenen Leib merke, es ist ein Riesengeschenk, ist es. Aber eben auch verbunden mit wirklich viel Energieaufwand und Fragen, die man sich selber stellen muss und auch emotionale, ist es definitiv einfach auch eine Bürde, das kann man nicht wegreden. Und dann kam irgendwie so ein bisschen in so einer Nacht- und Nebelaktion mit meiner besten Freundin und ihrem Partner die Idee, warum eigentlich kein Podcast? Und dann habe ich ein paar Leute angeschrieben, ob sie denn Lust hätten, da ihre Geschichten zu erzählen, und irgendwie ist das auf sehr, sehr positive Zustimmung gestoßen. Und dann, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin so ein Macher, ne? Dann mache ich halt mal. Also ich bin nicht so der große Theoretiker, der vorher, also ich habe jetzt nicht vorher irgendwas durchgerechnet oder sonst was. Ja. Ich habe einfach gesagt, ich starte jetzt mal. Und jetzt, glaube ich, gibt es 6 Folgen oder so, also seit 8. Oktober. Es war dann auch tatsächlich mein Geburtstag. Da haben wir dann gesagt, so komm, die erste Folge geht jetzt live, weil dann hat so mein Perfektionismus durchgeschlagen. Und dann war so, okay, jetzt müssen wir mal live gehen, damit ich jetzt einfach aufhöre, noch dran rumzubasteln. Und ja, jetzt würde ich sagen, ist das fast schon wie Selbsttherapie. Das klingt absurd, aber in diesen Gesprächen lerne ich selber so viel, kriege so wertvollen Input. Gerade auch in Gesprächen mit anderen Papas und Mamas ist es ja so ein bisschen so, als würde mein Papa durch die mit mir sprechen, weil die natürlich an der gleichen Stelle sind wie mein Papa. Mir deswegen helfen, das viel, viel besser zu verstehen, wie mein Vater eben auch in der Situation steht, warum er vielleicht reagiert, wie er reagiert, was ihn beschäftigt, was ihn emotional belastet bei dem ganzen Thema. Und natürlich von den Nachfolgern und Nachfolgerinnen einfach deren Art daran zu gehen. Ja, ich habe dir vorhin erzählt, jetzt ein Gespräch, das, da hat die Nachfolgerin, die macht das seit 10 Jahren, und eben erzählt, dass sie am Anfang brutal emotional involviert war und es jetzt über die letzten 5 Jahre endlich ablegen konnte. Und das ist eben so ein Moment, wo ich dann natürlich sage, weil ich bin noch emotional involviert in dieses Thema, also in dieses Nachfolge-Papa-Tochter-Thema, das meine ich jetzt speziell. Und da dann natürlich zu hören, okay, wie hast du es geschafft, da rauszukommen, und natürlich auch so diese Motivation zu haben, das hört auf. Weil natürlich stellt man sich auch mal die Frage, wie kann ich das mein Leben lang so haben?
Und aushalten auch in dem
Sinne. Und
geht auch nicht nur um Papa und dich, sondern auch um die Familie, ne? Opa, Oma, da geht es um die ganze Historie. Bruder ist auch nochmal mit dem Unternehmen. Also da ist ja immens auch Druck von der Familienseite auch da, egal wie der Druck dann ausschauen würde, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das Eigentherapie oder so, oder Selbsttherapie, wie man es nennt. Ich finde es immer auch ganz faszinierend, wenn man Gespräche dann hört von sich selber, welche Sätze man von sich gibt. Oder wie selber man schon denkt oder teilweise auch selber reflektieren kann. Das ist einmal ganz, ganz spannend.
Ich glaube auch, es ist nicht nur vielleicht so Therapie für mich, sondern eben für viele andere zum Glück, weil es halt toll, dass die Gespräche über Podcasts eben hören können. Und natürlich glaube ich auch, dass mein Papa die Podcasts hört und vielleicht genauso wie ich über die Papas und Mamas irgendwie so seine Sichtweise besser und emotionslos vor allen Dingen aufnehmen kann, kann er vielleicht über die anderen Nachfolger und Nachfolgerinnen, ohne dass ich ihn das gefragt habe, aber vielleicht ein bisschen besser mich verstehen. Oder sich auch nochmal wieder zurückversetzen, wie es war, als er damals Nachfolger war. Und deswegen ist es schon auch ein Thema, wo ich direkt wirklich Output von habe.
Ja, man muss auch sagen, heute war er trotzdem einer der Wegbreiter dieses Smile-Prozesses. Also hätte damals ja auch wirklich vehement dagegen sein können, und da ging es auch um ein Budget. Es ging ja auch um, hey, wir reißen hier vielleicht sogar Wunden auf, oder wir gehen ja mal tief rein ins Unternehmen. Das muss man auch nicht tun, vor allem nicht in seiner Position, zu sagen, boah, muss ich mir das jetzt antun, ne? Also in der Zeit.
Ja, mal radikal, ne? Er hätte sich einfach machen können, hätte gesagt, pass mal auf, Lena, auf diesen ganzen Kokolores habe ich keine Lust, ich verkaufe die Firma und tschüss. Mal ganz
klingt
radikal,
auch vor allem für Zahlmenschen oder auch, sag mal, dein Dad durfte ich ja auch kennenlernen, der den Laden einfach im Griff hat. Also das sind ja wirklich Unternehmer und so weiter. Und die dann in so ein Thema reinzubringen, wo am Anfang sehr philosophisch klingt oder schwer greifbar. Also du kaufst kein Produkt, du kaufst eine Denkweise, eine Philosophie, die du auch gar nicht weißt, ob sie überhaupt entsteht oder ob sie implementiert werden kann. Und das am Anfang freizugeben, das war schon ein sehr starker Vertrauensvorschuss. Also ohne ihn quasi wäre es auch heute nicht so. Nein. Obwohl er auch vielleicht bei dem Prozess nicht aktiv beteiligt war. Ich finde aber trotzdem, dass er beteiligt war.
Wir haben nicht in der Ausarbeitung, ne? Genau. Aber er hat trotzdem auch, er hat sich das angenommen. Also er geht auch heute anders durch die Abteilungen. Ja. Natürlich ist er, das soll er auch sein, authentisch. Aber ich behaupte mal, er reflektiert heute auch mal an einer einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen anders. Und,
also wirklich ganz, ganz spannend. Wir kommen mal langsam zum Schluss, aber es dauert ja noch ein bisschen. Und zwar habe ich eine Frage dabei von unserem vorherigen Gast, ist schon ein bisschen her. Und zwar den Heinz Ollisch. War mal stärkster Mann Deutschlands, kommt aus der Strongman-Szene, war schon bei Wetten, dass und so weiter. Und durfte eine Frage stellen. Und eine spannende Frage, wie ich finde, komplett weg vom Thema. Und zwar, was bedeutet für dich gute Ernährung? Was ist für dich gute Ernährung? Oder wie wichtig ist für dich gute Ernährung? Also jetzt musst du im Kopf mal eine ganz andere Schublade aufmachen.
Ja, aber wirklich. Also, erstmal vorneweg, ich glaube, gute Ernährung ist immens wichtig. Also ich glaube, dass auch ich das manchmal unterschätze. Ich merke das vor allem in stressigen Zeiten. Wenn ich Stress habe, weil einfach viel zu tun ist, also positiven Stress, und dann noch ein emotionaler dazukommt und ich dann auch noch Mist esse, dann ist echt vorbei. Also dann hält mein Körper einfach nicht das aus, was er aushalten kann. Und wenn ich mich ordentlich ernähre, merke ich einen riesen Unterschied. Also das ist eigentlich so blöd, dass man da immer wieder in alte Muster zurückverfällt. Ja, ja. Passiert mir leider auch. Aber ganz klar, letztes Jahr, wo ich erzählt habe, das Jahr, wo es mit Smiley angefangen hat, das für mich sehr, sehr fordernd war und wo ich im Dezember eigentlich wirklich mal so kurz durch war. Ich habe in dem Jahr meine Ernährung komplett umgestellt, habe damals tatsächlich auch, ich meine, es waren 7 oder 8 Kilo abgenommen. Und ich bin auch jetzt nach wie vor der 100%igen Überzeugung, ohne das hätte ich das letztes Jahr auch so gut nicht durchgezogen, weil das einfach extrem viel Kraft gegeben hat, diese gesunde Ernährung. Also das bedeutet das für mich. Was es für mich ist, da kenne ich mich zu schlecht aus. Also ich glaube, klar kommen dann Themen wie wenig Zucker, wenig künstliches Zeug, möglichst viel wirklich irgendwie regional und frisch. Das probiere ich auch. Also ich donnerstags habe ich meinen festen Tag, wo ich morgens vor der Arbeit auch auf den Markt gehe, um einfach frische Sachen einzukaufen. Aber ich kenne mich da fairerweise zu wenig aus. Ich glaube aber, jeder Körper ist ein bisschen anders. Und wenn man mal ehrlich ist und auf sich hört, dann merkt man sehr, sehr schnell, was tut einem gut, was gibt einem Energie als Essen und was zieht einem Energie, weil man eben danach dann plötzlich vollgefuttert irgendwie rumliegt und gar nicht mehr denken kann.
Ja.
Das wäre, glaube ich, so meine...
Müsste vielleicht das Thema Ernährung für uns Menschen... wenn wir uns, also ich glaube, keiner möchte sich ungesund ernähren, aber müsste es für uns Menschen einfach gemacht werden, sich gesünder ernähren zu können?
Naja,
weil du musst dich schon auskennen mit Ernährung, ne?
Ja, du musst dich halt auskennen, also ja, zu dem Thema ja. Andererseits, wenn du durchs Supermarktregal gehst, gibt es ja genug gesund. Also du könntest dich ja im Prinzip in der Gemüseabteilung, die Auswahl ist ja zu jeder Jahreszeit riesig.
Voll teuer.
Aber natürlich ist es auch eine Selbstbeherrschung, ne? Also ich meine, ich war damals stolz, dass ich monatelang überhaupt nichts Süßes und dachte, Zucker brauchst du ja nie wieder. Und es hat mir auch nicht gefehlt. Und das erste Mal wieder irgendwie so Schokolade war überhaupt nicht lecker. Ja, und dann lässt man es eben doch wieder, ne? Also leider bin ich dann auch nicht
schlecht. Aber ich finde auch das ganz spannend, aber das war es ja auch schon hinter mir, dass du wirklich erkennst, wann ernährst du dich gesund, wie gut geht's dir eigentlich? Du kommst in der Früh leichter aus dem Bett raus, du bist leistungsfähiger, du hast nicht dieses Mittagstief und. Also es hat schon sehr, sehr viel zu tun mit der Ernährung. Ich glaube, damit müsste man sich als Unternehmer noch viel, viel mehr beschäftigen, weil es einfach das Pensum, was viele von uns ja auch wegreißen müssen, sage ich mal, wirklich erstmal ermöglichen würden.
Ja, und auch hier im Unternehmen. Also ich habe schon öfter mal überlegt, es gibt ja, glaube ich, in jedem Unternehmen diese Süßigkeiten-Schublade.
Ja, ja.
Und bei uns ist es mittlerweile nicht nur eine Schublade, es ist eigentlich ein Schrank. Und ich bin eben auch so jemand, wenn es da ist und wenn ich weiß, wo es ist, gehe ich dahin. Wenn es nicht da ist, merkst du überhaupt nicht.
Ja.
Und ich habe schon öfter mal überlegt, das auch sozusagen zu, ich sag jetzt mal, zu verbieten. Das ist natürlich Quatsch, weil ich kann ja nicht, das ist ja jeder seines eigenes Glückes Schmied. Aber natürlich denkt man dann, es wäre vielleicht ein bisschen schöner, da Mandarinen stehen zu haben und Äpfel.
Ja.
Habe ich schon oft genug hingestellt. Es wird trotzdem die Schokolade gegessen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also da ist ja aber trotzdem auch manchmal so die Überlegung, wie kann man eben ja, auch dafür sorgen. Ich meine, auch hier, wenn ich das jetzt weiterspinne, wir haben gerade gesagt, wenn man sich gesund ernährt, ist man leistungsfähiger. Mhm. Das heißt, wenn die sich alle gesund ernähren, sind die alle leistungsfähiger. Ja, ja. Und gesünder und glücklicher.
Ja,
absolut. Auch zu Hause, ganz wichtig, nicht nur hier. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht auch im Unternehmen nutzen? Mhm.
Wieder aufpassen, ja. Auch in unserem, sagen wir mal, im Thema New Work, ganz stark bespielt, ja. Thema Ernährung, Thema Verpflegung auch während der Arbeitszeit, aber auch privat und so weiter, also auch ums Thema Leistung zu erbringen.
Also mein kleiner Traum, habe ich gerade am Wochenende meiner Mama gesagt, mein kleiner Traum ist, dass wir irgendwann so eine, wie bei Pünktchen und Anton, so eine dicke, coole Omi, die irgendwie für uns alle kocht, aber wow. Eben nicht die Oma-Rezepte, Hausfraumannskost ja, hier, ja. Roulade und so weiter, sondern so den gesunden, wegen mir auch Superfood-Shit, ja?
Ja, ja.
Und das ist so mein kleiner, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass wir so eine Omi haben, die hier irgendwie, oder muss ja keine Omi sein, das ist irgendwie so mein Bild
das
da,
Bild
ne?
Davon, ja,
genau,
ja, ja.
Die hier irgendwie für uns mittags ja. Die großen Töpfe mit einfach wirklich leckerem, reichhaltigem Essen kocht, sodass ich mir keine Gedanken machen muss, was ich essen will, worauf ich jetzt gerade Appetit habe,
genau.
Die
ja.
Zeit zum Kochen ja. einplanen muss, ja. weil das ist ja auch das Thema. Also ja. ich mache das, dass ich mittags mir die Zeit zum Kochen nehme. Wir nicht in Corona tun wir das hier auch oft zusammen. Wir haben hier eine Mitarbeiterküche an jedem
ja.
Standort.
Ja.
Im Moment geht es natürlich nicht. Aber sonst bist du ja ständig nur mit dem Brötchen auf der Hand
ja. Ja,
oder
ja.
irgendeinem schnellen Döner
ja.
unterwegs. Und
genau.
Das ist natürlich so das Schlimmste.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Jetzt ist es so, noch ein, zwei Fragen. Aber bevor wir die letzten Fragen mal klären, jetzt darfst ja auch du eine Frage an den nächsten Gast stellen. Welche Frage würdest du denn deinem nächsten Gast stellen?
Deinem nächsten Gast, oder?
Meinem
im Podcast quasi.
Gast, ja.
Also, und ich weiß ja nicht, wer es ist.
Nee, ich kann es noch nicht sagen. Ich habe zwei Namen im Kopf, aber es ist schwierig, wer früher zusagt. Aber es ist doch relativ, ja.
Meine nächste Frage. Also, ich würde sagen, was treibt dich an morgens?
Mhm. Okay.
Meine Frage.
Okay, das wird eine spannende Antwort.
Ich bin gespannt,
spannend.
Je nachdem,
also,
es wird.
Also, was treibt dich an? Einfache Frage und zugleich schwere Frage. Dann ein paar letzte Fragen noch. Wann warst du denn zum letzten Mal auf dich so richtig stolz?
Gestern Morgen. Und heute Morgen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte am Wochenende, war ich samstags bei einer Freundin und war in so einem richtigen Mecker-Modus. Ich weiß nicht, wo das herkam. Und ich habe wirklich da die Bude verlassen und habe gesagt, boah, Tini, es tut mir so leid. Ich war ja heute unerträglich. Ich habe ja nur gejault irgendwie. Und alles war irgendwie, ich weiß auch nicht, war so eine Phase. Und dann war ich so genervt von mir selber, dass ich gesagt habe, nee, das muss aufhören. Und dann habe ich gestern Morgen zum ersten Mal seit langem bin ich wieder aufgestanden und hatte mal eine Stunde für Sport und kurz rausgehen und in Ruhe Tee trinken, weil und nicht irgendwie aufstehen, Dusche, Arbeit.
Mhm.
Und heute Morgen habe ich es zum Glück ebenso geschafft. Mhm. Und tatsächlich war ich da stolz drauf. Ist was Kleines, aber macht so einen Unterschied,
ja,
genau wie
ja.
gesunde Ernährung.
Ja,
und
ja.
Ja, dann war ich vielleicht noch ein bisschen stolz drauf, dass ich heute Morgen die Idee hatte, direkt eine Schneeballschlacht anzuzetteln, weil heute bin ich sicher, dass alle Monteure mit guter Laune beim Kunden sind.
Mit sehr viel Schnee im
wenn
Gesicht
sie nicht
und
frieren.
Im Kragen und überall. Super. Wenn jetzt jemand in einem Unternehmen so einen Kulturchange angehen möchte, was würdest du ihm mit deiner Erfahrung jetzt, ich glaube, du bist sehr erfahren jetzt in einem Kulturchange-Prozess, was würdest du ihm für Tipps mit auf den Weg geben? Bewusst auch den Weg, weil es ja wirklich ein langer und anstrengender Weg ist. Welche Tipps würdest du an jemanden an die Hand geben?
Also auf jeden Fall tu es nur, wenn du zu 1000% dahinter stehst.
Mhm.
Weil nur dann hast du die, das klingt jetzt so hoch, aber es ist wirklich so, nur dann hast du die Energie.
Mhm.
Also weil die ist wirklich, ich meine, je nachdem, wie der Kulturwandel ist, bei uns würde ich sagen, haben wir schon echt einen ordentlichen Schalter umgelegt.
Mhm.
Bei anderen ist es der Schalter vielleicht kleiner, dann mag das auch anders sein. Aber aus meiner Erfahrung raus, mach es nur, wenn du da 100%, 1000% hinterstehst, ohne Wenn und Aber. Mach es auf jeden Fall, egal wie viele Fragezeichen, das wird sich alles auf dem Weg klären.
Mhm.
Und so brutal es klingt, gegen jeden Widerstand.
Mhm.
Wenn es sich 1000% richtig anfühlt, dann gegen jeden Widerstand.
Ja, weil sonst, du hättest
ja
keinen Plan B sonst. Also,
ja.
Wenn es scheitert, hättest du für dich keine Lösung mehr.
Ne? Ja, und ich muss auch klar sagen, ne? Also wäre der Führungskräfte-Workshop zum Beispiel anders ausgegangen und hätte da sich rausgestellt, wir sind nicht on the same page und wir haben eigentlich diesen overarching Purpose zusammen gar nicht.
Ja, ja.
Ist mir in den zwei Tagen sehr bewusst gewesen.
Ja.
Hätte es für mich nur den Weg rausgegeben.
Ja,
nicht
ja.
weil, nicht aus Gründen, dass ich da irgendwen hängen lassen will oder mich zu wichtig nehme oder irgendwie sowas, sondern weil ich dann wäre klar gewesen, dafür, wo mein Herz schlägt, schlägt deren Herz nicht und wir kommen hier nicht zusammen.
Mhm.
Und Ich habe mich aber auch nicht in der Position gesehen, jetzt hier, oder wollte ich auch gar nicht, das ist ja totaler Quatsch, da jetzt irgendwie Tabula Rasa zu machen. Das wäre dann einfach in dem Moment klar gewesen, es ist nicht mein Unternehmen und wird auch nicht zu meinem. Und deswegen natürlich gucken und auch da wieder Step by Step. Vor einem Jahr oder zwei haben sicherlich viele noch gesagt, das ist nicht mein Weg. Und da war es auch völlig okay. Aber es muss natürlich Step by Step dann so vorwärts gehen. Wenn du da natürlich,
und da also für mich Akku, ist es ein Prozess. Da brauchst du diesen Akku ein, wo du wirst auch viele Phasen haben, wo der Akku leer bleibt. Und du musst dann wirklich schauen, wo
ziehst du jetzt diese Energie. Und du trotzdem mit dem Lächeln an die Arbeit musst. Und dir werden dann auch keine Fehler verziehen. Ne? Also ich sag mal, oder vielleicht werden sie, ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert, aber ich hatte immer so das Gefühl, Lena, du musst alle diese Werte, musst du jeden Tag und zu 100%. Du kannst dir da jetzt keinen Ausreißer erlauben. Und das ist natürlich auch belastend, weil du dann eben vielleicht an manchen Stellen auch nicht ganz authentisch bist.
Ja.
Ne? Aber natürlich ist Smile so sehr ich, dass es eigentlich fast immer authentisch ist. Ne?
Das schon, und vor allem ist es ein riesen Kommunikationsthema. Also dieses viele Reden, dieses Leute, ich kann auch nicht gleich zu 100% alles erfüllen und auch vielleicht nicht so, wie ihr euch das vorstellt, aber das Thema Kommunikation ist da ganz entscheidend gewesen. Mhm. Du hast ja viel Zeit genommen auch für einzelne Tiefengespräche. Wir hatten Gruppengespräche, wo du fast an die Wand gestellt worden bist und so weiter und aushalten musstest erstmal. Und ich glaube, das ist es. Du musst es ertragen erstmal.
Ja.
Ne? Und dann wieder zurückgehen und sagen, okay, wie machen wir jetzt weiter? Weil am Ende des Tages wieder aussagst, ich will hier bleiben, du möchtest hier bleiben, wir haben hier die nächsten 20, 30 Jahre vor uns, was tun wir jetzt gemeinsam?
Genau, und auch diesen schmalen Grat auszuhalten zwischen, es gibt Dinge, habe ich eben auch gesagt, es sind kleine Dinge, aber trotzdem, die würde ich nicht unbedingt so machen, haben aber die Mitarbeiter so entschieden und es ist dann auch richtig und wichtig, denen zuzuhören und wenn das für die ein Punkt ist, mit dem ich auch gut leben kann, dann soll das bitte in die Richtung gehen. Es gibt aber natürlich auch Punkte, und das hat mal in meinem Podcast ein Gast so schön gesagt, hat gesagt, in so einem Familienunternehmen, mal so ganz radikal, wir werden die ja alle in der Firma überleben. Mhm. Weil jeder kann jederzeit gehen.
Ja.
Natürlich würden jetzt viele sagen, du doch auch. Mhm. Ja, aber nicht so richtig.
Ja, ich glaube, man kann sich tief verstehen, wenn man das
möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, hinter der ich überhaupt nicht stehe, alle die Leute, die treffen, gehen irgendwann. Ich bin aber da und muss mit der Entscheidung noch leben.
Du bleibst, die Familie bleibst, im besten Fall bleibt die Kultur. Die Marke bleibt am Ende des
Tages.
Genau,
und deswegen muss man sehr genau gucken, welche Dinge kann ich mitgehen und dann auch Zugeständnisse machen, weil es geht darum, eine gemeinsame Kultur. Ja, und da möchte ich nochmal 5000 Ausrufezeichen. Keine Lena-Kultur, gemeinsame Kultur. Aber natürlich muss es auch eine Lena-Kultur sein, weil sonst ich nicht mit vollem Herz da die nächsten 30 Jahre, wo es eben für andere im Zweifel nur 5, nur 3, vielleicht auch hoffentlich mal 30 sind, aber sie haben halt jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, nö.
Ja, absolut.
Und die habe ich natürlich theoretisch auch, aber mit anderen Folgen.
Ja.
Also ne, als Arbeitnehmer, und ich will es nicht runterspügeln, überhaupt nicht, aber im Zweifel suche ich mir einen anderen Job, kriege woanders mein Geld her und werde da glücklich. Ich könnte das machen. Mein Herz wird so sehr an Schaumann hängen. Ich werde nirgendwo anders glücklich. Das ist einfach so.
Das ist auch so diese andere Perspektive annehmen. Ne? Also wie warum denkt der Unternehmer so? Warum denkt der Mitarbeiter so? Oder. Und das, glaube ich, ist das, was viel Energie kostet. Weil du hast ja diese Lösung im Kopf. Du weißt, wo du hin möchtest und du musst jeden, am besten jeden Einzelnen, musst du ja möglichst aktiv mitnehmen. Das gab es, das ist ultra anstrengend an diesem Prozess. Aber ich kam vor 1,5 Jahren als brutal externer Fremder aus dem Bayerischen Wald und gehe heute als
Team Smile.
Team Smile, ich kann praktisch irgendwann gehen. Ne, und sagen, hey, die haben das Club da oben. Und das war von Anfang an nicht so vorhersehbar, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen.
Nee.
Also der Weg war lange, war steinig, war anstrengend, aber ich durfte ja Kassel auch lieben lernen. Hätte jetzt nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Und Lena, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Wieder mal etwas drüber. Manche werden sich wieder beschweren, manche werden sich freuen. Vielen Dank für die Zeit.
Toll.
Viel Durchhaltevermögen noch für das, was kommt. Und vielleicht hören wir uns ja bald einmal in deinem Podcast. Und wenn ihr mich nicht hört, dann zumindest Hermann und ich einmal brav anhören.
Ja, auf jeden Fall wird das irgendwann kommen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Abstand zwischen dieses Interview und das nächste bringen.
Genau.
Und dann werden wir darüber sprechen, was noch so passiert ist. Vielen Dank, Marco, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier im Podcast dabei sein durfte.
Ja, danke dir. Bis bald.
Gerne. Ciao.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.